Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Maxton Hall. Diese Serie ist auf Platz 1 der Amazon Prime Charts und zwar in 120 Regionen. Weltweit sieht man sich diese sehr obszöne Serie an und deshalb müssen wir darüber sprechen. Wir alle haben die Macht, unser Schicksal selbst zu formen, heißt es zu Beginn. Und darum geht es. Im Mittelpunkt steht Ruby Bell, gespielt von Harriet Herbig-Matten. Sie stammt aus der unteren Mittelschicht und sie hat das Glück gehabt, an ein Stipendium zu kommen, um jetzt in Maxton Hall, einem Elite-College, zur Schule gehen zu können und vor allem hat sie dort die Möglichkeit, ein Empfehlungsschreiben zu ergattern, um ihr fernes Ziel endlich zu erreichen, ein Studium in Oxford. Allerdings bedeutet es für sie harte Arbeit. Sie muss diszipliniert sein, sie muss sich engagieren in der College-Gemeinschaft. Sie muss also meritokratischen Ehrgeiz zeigen, um dieses große Ziel zu erreichen. Ganz anders ergeht es da James Beaufort. Er ist mit dem goldenen Löffel im Munde geboren. Gespielt wird er von Damien Hardung. Dieser James Beaufort ist der Spross eines großen Luxuskonzerns. Der Vater möchte schon bald alles in die Hände des Sohnes geben. Der Sohn muss also jetzt nur noch die formalen Hürden nehmen, die man in einer Gesellschaft nehmen muss, um dann der neue Konzernleiter dieses Luxuskonglomerats zu werden. Dieser James ist arrogant, er ist eitel, er ist ein Erbe durch und durch. Hier stehen also Geldaristokratie der Meritokratie gegenüber. Diese Geschichte, die hier erzählt wird, ist aber nicht eine, die sich nur mit dem Thema Ungleichheit auseinandersetzt, sondern im Fokus steht selbstverständlich eine Liebesgeschichte. Denn dass diese beiden in irgendeiner Weise zusammengehören sollen, wollen, das ist von vornherein klar. Aber es gibt einige Widrigkeiten und es liegt vor allem daran, dass sich die Romanvorlage von Mona Kasten an dem orientiert, was man jetzt so die Tropes nennen, also Muster, narrative Muster, nach denen heute populäre Romane gestrickt sind, die dann auch auf BookTok große Erfolge feiern. Da ist einmal das Muster Bad Boy. Dem entspricht James, weil er sich immer wieder über Recht und Ordnung hinwegsetzt und einfach das tut, was er tun will. Dann gibt es das Trope Haters to Lovers, denn die beiden mögen sich selbstverständlich gar nicht. Er blickt auf sie herab und sie sieht in ihm nur einen reichen Schnösel. Dann haben wir es mit dem Slow-Burn-Muster zu tun. Es dauert sehr lange, bis sie sich dann tatsächlich näher kommen. Wochen wird es dauern. Academy ist ein weiteres Muster, das derzeit sehr beliebt ist. Außerdem gibt es noch Forced Proximity. Das heißt, die beiden, die sich eigentlich nicht ausstehen können, werden aber, weil es zu einigen Verwicklungen in diesem College kommt, dazu gezwungen, miteinander zu kooperieren. Und dann ist dies selbstredend auch eine Cinderella-Story. Wir erleben die völlige Standardisierung der Erzählung und damit auch einen Fordismus der Gefühle. Wenn wir über Serien sprechen, liegt es nahe, auch über die serielle Produktion von Emotionen zu sprechen. Denn diese Serie arbeitet fortwährend damit, uns Emotionen, die wir alle schon tausendmal in solchen Serien und Romanen rezipiert haben, immer und immer wieder vorzuführen, sie immer wieder so uns zu verkaufen, als wäre es das erste Mal. Man trainiert ja gerade AIs damit, dass sie versuchen sollen, menschliche Emotionen zu entschlüsseln. Denn es ist gar nicht so leicht zu verstehen, wie denn ein einfacher Satz, der gesagt wird, tatsächlich gemeint ist, wenn er beispielsweise mit einem diebischen Lächeln versehen wird. Die KI hat also da noch viel zu lernen, um die ganze Komplexität der menschlichen Ausdrucksweise verstehen und lesen zu können und dann auch reproduzieren zu können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen Schritt auf die KI zuzugehen, indem die Menschen ihre emotionale Bandbreite immer weiter einschränken. Und dafür sorgt gewissermaßen eine Serie wie Maxton Hall. Denn hier geht es um die Einförmigkeit des Empfindens und des Denkens. Es geht um die Abstumpfung der Gefühle, weil die menschlichen Ausdrucksweisen so schematisiert sind, so sehr reduziert sind auf das Althergebrachte, auf das, was immer irgendwie funktioniert, sodass also das, was eigentlich die menschliche Komplexität ausmacht, hier zusammenschrumpft auf 5, 6, 7 Gesichtsausdrücke, die dann über 6 Folgen lang wiederholt werden. Dazu passt dann auch, dass in dieser Serie vehement auf Zeitlupe gesetzt wird. Die Bilder werden verlangsamt, untermalt wird das dann mit Popmusik und so versucht man, dem abgeschmackten Pathos zu verleihen. Es geht um die Veredelung des Gewöhnlichen. Man will also hier auch den Anschein von Luxus erwecken, genauso wie dieser Luxuskonzern vorgeht, den James Beaufort einmal erben wird. Es geht also darum, eine Marke aufzuladen, auch wenn vielleicht da gar nicht so viel ist. Und so hören wir immer wieder einfach irgendeinen Popsong, die Gesichter versuchen derweil etwas auszudrücken, das einem Gefühl gleichkommt. Hinzu gesellen sich abgedroschene Dialoge. Es gibt in dieser Serie nicht irgendetwas zu hören oder zu sehen, dass man nicht schon 1000-mal woanders gehört oder gesehen hat. Die Klischeedichte ist erschreckend, aber sie ist wahrscheinlich verantwortlich für den enormen Erfolg der Serie und der Romanreihe. Wir leben in Gesellschaften, die das Schöne, die Kunst systematisch bekämpfen. Der Schund hat sich wie ein Virus ausgebreitet, nur wird dieses Virus dankbar aufgenommen. Die Plotkonstruktion ist ebenso albern wie die Ausdrucksmöglichkeiten der Figuren. Worum geht es denn hier eigentlich? Nun, wir haben es also mit zwei Figuren zu tun. Eine mit wenig Geld, eine mit sehr viel Geld. Eine ist sehr arrogant, die andere muss irgendwie sehen, dass sie dazugehört. Und jetzt würde das an sich ja reichen, um aber eine besondere Dramatisierung herzustellen, ist es so, dass Ruby etwas über James Schwester weiß, nämlich dass sie eine Affäre mit einem Lehrer der Schule hat. Und nun muss James versuchen, Ruby davon abzubringen, dies zu petzen. James Beaufort, der privilegiert und arrogant ist, sagt, jeder Mensch hat einen Preis, was ist deiner? Aber Ruby hat den Stolz der Mittelschicht mit dabei und sagt, dass sie ihr Geld selbst verdient. So arbeitet sie auch nebenher in einem Café, auch deshalb, um ihrem Vater, der im Rollstuhl sitzt, eines Tages einen neuen Treppenlift kaufen zu können, da die Krankenkasse keinen zweiten zahlt und der erste schon vor Jahren kaputt gegangen ist. Er ist nun jetzt aber fasziniert von ihr. James erfährt sonst nie Ablehnung, jetzt aber gibt es diesen Reiz des Unverfügbaren. Was sich nicht einfach kaufen lässt, ist besonders reizvoll. Und so erleben wir gewisse Parallelmontagen. Wir sehen ihn, wie er in der S-Klasse mit verlängertem Radstand durch die Gegend gefahren wird, während sie mit dem Linienbus sich fortbewegt. Hinzu kommen ein paar Intrigen aus dem Beaufort-Imperium. Man könnte sagen, Succession für besonders einfach Gestrickte. Die Ideologie, die hier deutlich zutage tritt, wird veranschaulicht durch eine Elefantenmetapher. Und zwar heißt es da, dass wenn man Elefanten an einen Stab bindet, den sie ohne Probleme aus dem Boden ziehen könnten, tun dies die Elefanten trotzdem nicht und gehorchen. Und so sei es mit den meisten Menschen. Sie hätten zwar das Potenzial, weit zu laufen, aber sie nutzen dieses Potenzial nicht. Und Ruby will eine sein, die ihr Potenzial voll ausschöpft. Und hier wird also der Wettkampf gezeigt, der Leistungsgesellschaft gegen die Geldaristokratie, gegen die Erbengesellschaft. Dabei wird schon deutlich, welche Alternativlosigkeit hier präsentiert wird. Nämlich, es geht gar nicht darum, eine Gleichheit für alle anzustreben, sondern nur der individuelle Aufstieg, der ist möglicherweise zu schaffen. Ruby könnte es schaffen, sicher ist aber schon, niemanden wird sie mit hinaufnehmen. In den 80er Jahren sprach der Soziologe Ulrich Beck von einer Wohlstandsexplosion, sicherlich eine Übertreibung, und er prägte den Begriff Fahrstuhleffekt. Was meinte, dass in einer Gesellschaft, in der der Wohlstand im Allgemeinen wächst, zwar nicht die Ungleichheit sich verringert, sie kann sogar weiter wachsen, aber alle auf eine höhere Stufe gehoben werden. Von diesem Fahrstuhleffekt kann heute nicht mehr die Rede sein, zumindest nicht in den westlichen Staaten. Was wir also heute nur noch erleben, ist das, was wir den Treppenlift-Effekt nennen können. Nämlich ist es Ruby, die durch individuellen Ehrgeiz es schafft, tatsächlich nach oben zu steigen und die dann so karikativ ist, dass ihrem Vater auch noch ein Treppenlift gegönnt sein soll, damit er auch wieder einmal in seinem kleinen Häuschen in den ersten Stock kann. Dieser Treppenlift-Effekt ist es, der heute ganze YouTube-Genres prägt, dass also dort reich gewordene YouTuber plötzlich Geld auf der Straße verteilen, auch ihrer Community mal ein kleines bisschen Aufstieg individuell gönnen. Aber sonst ist es natürlich nur die Sache von ganz wenigen. Wichtig ist, dass wir es also nicht mehr mit einem Fahrstuhleffekt zu tun haben, bei dem es darum geht, dass es der gesamten Gesellschaft etwas besser geht. Wir sind in einer sehr fatalen Situation und eine solche Situation produziert auch solch fatalistische Serien. Rubys Familie mit dem Vater im Rollstuhl, der liebenswürdigen Mutter, der Schwester, die sich aufopfert für den Erfolg ihrer so klugen Schwester. Diese Familie wird dargestellt als das gute Volk, was auch meint, hier sind noch die echten Gefühle zu Hause. Dort hat man ein einziges Kapital, nämlich ein aufrichtiges, emotionales Kapital. Diese sehr simple Kapitalismuskritik führt dann auch dazu, dass es nie systemisch wird. James hingegen wird dann auch eine Selbstbeschreibung vornehmen, in der er sagt, ich bin nicht mehr als mein Name. Ruby ist nun dazu da, aus der Mittelschicht kommend, mit dem emotionalen Kapital ausgestattet, Sinn zu stiften. Ganz ähnlich wie in Titanic Jack, der Sinnstifter für die Erbin Rose ist. So geht James während der 6 Folgen durch eine Schule der Empfindsamkeit. Er eignet sich durch Ruby emotionales Kapital an. Wer seinen Traum vor Augen behält, vergisst bald, dass ihm die Schwerkraft je etwas anhaben könnte. Solche Kalenderweisheiten gibt es zuhauf in dieser Serie. Dabei geht es aber nicht darum, dass man einmal fragt, welche Art der Gerechtigkeit oder der Gleichheit wären denn politisch möglich? Wo liegt denn eigentlich das Problem in diesem System, in dem sich die Elite reproduziert und nur vereinzelt es noch andere nach oben schaffen? Nein, das Hauptproblem ist bald ausgemacht und fortwährend wird es dann auch als solches ausgestellt. Es ist James herrischer Vater, der von seinem Sohn die absolute Unterwerfung unter die Anliegen des Unternehmens erwartet und der selbstredend nicht dulden will, dass er sich in eine Beziehung begibt mit einer, die nicht standesgemäß ist. Er wird als der gefühlskalte Unternehmer dargestellt, der reine Homo economicus, dem es um nichts anderes geht als Nutzenmaximierung, und da kann die Liebe nur hinderlich sein. Er beklagt sich dann bei seinem Sohn, dieser würde ihn zeichnen und sich auch selbst aufführen wie in einer wie in einem gottverdammten Vorabendfilm. Aber das ist tatsächlich die gesamte Ästhetik und Erzählweise dieser Serie. Es ist wie in einem gottverdammten Vorabendfilm. Und man fragt sich auch, während man dies alles so gezeigt bekommt, was ist eigentlich mit dem Personal? Warum bekommt es keine Stimme? Warum gibt es da zwar den Chauffeur von James, aber er selbst scheint keinerlei Bedürfnisse zu haben, nur manchmal hat er für seinen Herrn ein paar einfühlsame Worte parat. Die Serie übernimmt also damit den Blick der Herrschenden. Worum geht es aber neben dem ökonomischen Kapital? Selbstredend um das ästhetische Kapital. Das wird aber in Dialogen nur ein einziges Mal ausgesprochen, wenn Rubys Freundin Lynn sagt, dass James der heißeste Typ der Schule sei. James wird aber in Wahrheit objektifiziert, und zwar von Anfang an und dann auch unentwegt. So sehen wir ihn mit offenem Hemd, wir sehen ihn nackt, wir sehen ihn verschwitzt im Unterhemd. Ruby hingegen wird so gut wie gar nicht als Objekt der Begierde dargestellt. Zwar darf sie einen Auftritt als quasi Prinzessin haben, aber es geht nicht darum, einen voyeuristischen Blick auf Ruby zu entwickeln. Das ist hier also anders, wie wir das aus älteren Serien und Filmen kennen. Die Kamera übernimmt hier vorwiegend einen heterosexuell weiblichen Blick des Begehrens. Wir sollten allerdings noch einen Schritt weiter gehen. James wird zu einem Konsumobjekt. Wir sind hier in der Sphäre des ästhetischen Kapitalismus. Noch vor Ruby sehen wir zu Beginn James nackt aus dem Bett steigen, mit perfekt trainiertem Körper. Die Ware ist bereits also einmal ausgepackt und dann wird sie wieder eingepackt. Nun ist es aber für die gewöhnliche Zuschauerin wie für deren Repräsentantin Ruby geradezu unmöglich, diese teure Ware zu besitzen. James wird als das absolute Premium-Produkt inszeniert. Das kann man nicht mit ein bisschen Taschengeld kaufen. Es ist wie mit den limitierten Handtaschen. Man braucht neben sehr viel Geld auch noch gute Kontakte, um an sie heranzukommen. Als Ruby Geburtstag feiert, erhält sie von ihrer Schwester und ihren Eltern Bücher, die sie dringend für das Studium benötigt. James aber schenkt ihr zunächst eine Tasche seines Familienunternehmens Beaufort. Es ist also der Ersatz für das, was später noch kommen wird. Letztendlich aber gelingt der eigentliche Erwerb. Ruby wird James in der 6. Folge auspacken dürfen. Mit Ruby dürfen auch all die Zuschauerinnen mit auspacken. Das bedeutet, dass James das Luxusprodukt ist, das man am Ende der Serie ergattern kann. Man hat also lange gespart, man hat Lust aufgespart. Der Lustaufschub ist etwas, was sehr dem Kapitalismus innewohnendes ist. Und nun ist es also soweit, man darf die Ware, auf die man so lange gewartet hat, endlich auspacken. Diese Komponente des ästhetischen Kapitals sollte man überhaupt nicht unterbewerten. Denn darum geht es die ganze Serie hindurch. Wir sehen bei jedem Auftritt von James, wie sehr er als absolut begehrenswert gezeichnet wird. Und das meint nicht nur körperliche Attraktivität, sondern er ist auch jemand, der absolut perfekt die Manieren besitzt, die man in der höheren Gesellschaft braucht. Er hat zudem weitere Talente. Er ist sportlich, er kann Klavier spielen, er kann zeichnen. Er ist jemand, der alles hat und er ist damit also das perfekte Produkt, das man genießen möchte. Damit aber, indem es hier eigentlich nur darum geht, ein Luxusprodukt zu erwerben, bleibt Ruby die meiste Zeit auf der Stufe einer Konsumentin, die auch ein bisschen was vom Luxus abhaben will, die also auch ein bisschen Geld gespart hat, um mal auf die Maximilianstraße in München oder auf die Kö in Düsseldorf gehen zu können. Wir erleben hier also nicht eine Kritik am Kapitalismus oder an der Ungleichheit. Nein, es geht eigentlich darum, dass diese Serie damit arbeitet, dass die meisten Leute, wenn sie selbst nicht reich sind, doch gerne in diesen Bildern des Luxus schwelgen und auch diese Sehnsucht haben, einmal etwas vom Luxus abzubekommen. Der Luxus bleibt durchgehend begehrenswert, trotz der Gefühlskälte, die in der Familie Beaufort herrscht. Und der Weg zum Luxus geht nur über den individuellen Aufstieg. Beinahe 5 Serienstunden und in der Serie dann viele Wochen vergehen, bis die beiden miteinander schlafen. Der Konsumblick auf diese Liebesgeschichte mag fürchterlich kalt erscheinen, aber wir müssen erkennen, der Deckdiskurs, mit dem diese ökonomisch-sexuelle Grundlage verdeckt werden soll, der ist einer der Innerlichkeit, aber eine Innerlichkeit, die aus einer Standardisierung von Gefühlen besteht. Es geht darum, dass die Figuren sich ein bisschen offenbaren, dass auch James unter Beweis stellt, dass er ein gutes Herz hat. Eigentlich funktionieren ja die Tropes von BookTok wie Schlagwörter auf einer Pornoseite. Welche Sexkonstellation darf es denn nun sein? Überdeckt wird jedoch genau dies in der Schundliteratur und in ihren Verfilmungen damit, dass das Sexuelle mit dem Sentimentalen gekoppelt wird. Eigentlich aber erleben wir hier fortwährend eine ziemlich kühle Gebrauchsanweisung für den individuellen Aufstieg. Immer wieder sehen wir jetzt gerade auf Instagram oder TikTok Kanäle, die einem erklären, wie man reich wirkt, wie man sich verhalten muss, wie man sich frisieren soll, welche Kleidung man tragen soll. Fake it till you make it. Im Prinzip geht auch Ruby durch eine solche Schule. Sie soll irgendwann den Eindruck vermitteln, dass sie eben eine Oxford-Studentin ist, weil sie sich wie eine solche verhält. Und so ist es ganz erstaunlich, dass wir hier den Aufstieg eines Individuums erleben, während die anderen, die Daheimgebliebenen, zum Beispiel Rubys Schwester, vermutlich sich darauf freuen, dass Maxton Hall schon bald eine zweite Staffel bekommen wird. Den Fatalismus, der aus der Serie spricht, noch zu unterstreichen, sollten wir noch auf eine letzte Komponente zu sprechen kommen, nämlich die irrsinnige Gefühlspolitik, die betrieben wird. Es ist nämlich so, dass zwar die ganze Zeit unser Gerechtigkeitsempfinden dadurch getriggert wird, dass der eine so reich und so arrogant ist und die andere sich so sehr anstrengen muss, um ein bisschen was vom Kuchen abhaben zu können, aber dann geht es darum zu zeigen, dass beide doch eigentlich gleich sind, beziehungsweise ungleich, indem Ruby vielleicht sogar über James steht. Und das geschieht durch eine irrsinnige Gefühlspolitik der Gleichheit. Nämlich hier werden verschiedene Dinge durcheinander gebracht, um so eine Konfusion herzustellen, die alle Kritik am Kapitalismus verhindert. Es geht nämlich darum, dass man zwar ökonomisch ungleich sein kann, dass man aber auf der Gefühlsebene durchaus auch als reicher Mensch sehr schlechte Tage haben kann, dass man von Schicksalsschlägen heimgesucht werden kann, dass man Pech damit haben kann, wenn man von seinen Eltern nicht richtig geliebt wird. Was also hier gesagt wird, ist, emotional sitzen wir doch alle im selben Boot, also vergessen wir doch jetzt mal die Millionen für eine Weile. Die Reichen, geht es sogar dann noch in der Serie immer weiter, haben es viel schwerer, zu ihren Gefühlen zu stehen. Und so kommt es zu einer obszönen Umkehrung der Verhältnisse. James' schwuler Freund Alistair sagt, warum haben Leute solche Angst, ihr wahres Ich zu leben? Es geht am Ende darum, dass doch alle nur sich selbst finden wollen und dies wird als klassenübergreifendes Phänomen dargestellt und zugleich wird noch suggeriert, dass es, wenn man reich ist, besonders schwer ist, sich selbst zu finden. James wird zu Ruby allen Ernstes sagen, ich kann dir gar nichts bieten. Und Es ist schon irre, was Ruby dann antwortet. Sie sagt ihm, Mut zusprechend, du hast genauso viele Möglichkeiten wie jeder andere. Du musst sie dir nur nehmen, James. Wir halten noch einmal fest, James ist der am besten aussehende Typ der Schule. Er ist zudem der Reichste. Er hat Bestnoten, er ist ein Ass in Sport. Er kann Klavier spielen und zeichnen. Aber natürlich muss sie ihm mal Mut zusprechen, dass er möglicherweise einmal sich etwas traut und über sich hinauswächst. Und da sind wir wieder bei der Elefantenmetapher. Man muss sich nur mehr zutrauen und dann wird es schon gehen. Ja, das gilt zwar dann nicht für alle, aber für Einzelne vielleicht doch. Und wenn dann noch gezeigt wird, dass James am Ende einen Schicksalsschlag erleiden muss, dadurch, dass seine Mutter schwer erkrankt, wird klar, dass hier unaufhörlich zwei Arenen miteinander verwechselt werden. Nämlich die eine Arena ist die von persönlichem Glück und Unglück. Und da ist es tatsächlich so, dass in manchen Situationen Geld einem nicht mehr weiterhilft. Dass es aber noch eine andere Arena gibt, nämlich die der ökonomischen Gleichheit. Und indem man aber jetzt das Gefühlige mit dem Ökonomischen vermischt, tut man so, als seien doch eigentlich alle, Ruby, James und die anderen, alle gleich. Diese obszöne Serie produziert also einen verlogenen Klassenfrieden. Sie stützt damit durch diese emotionale Herangehensweise eigentlich die Herrschaft der Beauforts dieser Welt. Neu aber ist, dass hier eine Unterwerfungs- und eine Aufstiegsgeschichte zugleich erzählt wird. Ruby will dieses Luxusleben und sie will diesen Luxustypen und sie will dies aber auch noch in einem emanzipatorischen Sinne. Und wir schauen nur, aber sehen nicht.
Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.